ARD. Der Wahltag in den USA rückt immer näher. In vielen Bundesstaaten haben die Wahllokale sogar längst schon geöffnet und schon jetzt haben Millionen von Menschen in den USA ihre Stimme abgegeben. Einen neuen Rekord zum Start des Early Votings gab es zum Beispiel in North Carolina, einem der swingiest Swing States, wie man hier sagt, weil sich den Demokraten dort mit die beste Gelegenheit bietet, einen Staat zu gewinnen, den sie in den letzten Jahren nicht gewonnen haben.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit herzlich willkommen zur, tadadada, Trommelwirbel, vorletzten Podcast-Folge vor dem Wahltag am 5. November. Ich bin Isabel Karas und bei mir sind, beziehungsweise mir zugeschaltet sind, Gudrun Engel hier im Studio und Katrin Brandt in der Leitung. Ich dachte mir, ihr zwei, wir beginnen auch diese Podcast-Folge mal wieder mit so ein bisschen Landeskunde. Entweder geht es ja hier immer ums Wahlsystem, dass wir das nochmal erklären müssen, oder wir müssen darüber reden, wo befindet sich eigentlich der Bundesstaat, der Swing State, um den es heute gehen soll in dieser Folge. Also was ist North Carolina, da kommt meine TH-Schwäche ins Spiel. Was ist das für ein Bundesstaat?
Ist auch schwierig. Ich habe immer gesagt, das Tolle ist, es heißt North Carolina, es gehört aber zu den Südstaaten. Deswegen liegt es, oder nicht alle Südstaaten, aber wie die meisten, eben an der Ostküste beziehungsweise nach Süden runter und es liegt am Meer. Und da waren wir auch direkt am Meer und deswegen haben wir vor allem entweder Fischtacos oder Shrimp and Grits gegessen, was auch typisch Südstaaten ist.
Ich glaube, man
du
muss
kommst
noch einmal
wie immer
erklären,
gleich zum Kern,
was die Grits sind, oder?
Ich würde, bei mir zu Hause würde man sagen Schlotz. Aber ich glaube, Das betrifft eher die Konsistenz. Ich glaube, ansonsten würde man sagen, eine Maisgrießgrütze.
Cool.
Keine Einwände von Katrin, dann lassen wir das durchgehen. Nein. Die Maisgrießgrütze.
Die Art und also an Shrimp und Grits scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ne? Also diese Grütze brauche ich persönlich für gar nichts. Die Shrimps esse ich gerne. Es kommt dann auch irgendwie noch so ein bisschen französische Wurst rein. Und das Ganze, Gudrun, jetzt musst du dich festhalten, wird natürlich am besten ziemlich scharf gegessen. Außer für Leute, die nicht so gerne scharf essen. Mein Mann liebt das und der hat schon eine lange Testreihe von der Shrimp and Grits gemacht und glaubt, die besten gibt es in Oklahoma. Aber das ist auch nur eine Momentaufnahme.
Genau, also wir waren halt jedenfalls in North Carolina unterwegs, weil es dort eben so knapp ist. North Carolina ist ein sehr ländlich geprägter Bundesstaat. Und wir sind wirklich kilometerweit, meilenweit sowohl an Baumwollfeldern vorbeigefahren als auch an Tabakfeldern. Also man erkennt da schon noch sehr klar, wo es herkommt. Und es ist eben noch sehr landwirtschaftlich geprägt. Es gibt dort sehr viele Menschen, die eben zur zur weißen Arbeiterklasse gehören, also Menschen ohne College-Abschluss, die mit ihrer Händearbeit ihr Geld verdienen. Und deswegen waren wir auch dort, weil wir uns natürlich genau für die interessiert haben. Bei den Wählergruppen, ne? Wir haben uns ja schon mit den Latinos beschäftigt und mit den Wechselwählern. Und wir wollten jetzt einfach mal wissen, die Uramerikaner, die eigentlich den American Dream leben oder gerne leben würden, und die eben keinen Hochschulabschluss haben, wie sind die eigentlich gerade so drauf vor der Wahl?
Wobei man noch dazu sagen muss, dass North Carolina einen hohen Anteil an Afroamerikanern hat, ne? Ist ja ein ehemaliger Sklavenstaat und es sind immer noch weit über 20% Bevölkerungsanteil. Aber da, wo wir hingefahren sind, sind halt 85% der Bevölkerung tatsächlich weiß. Das scheint sich da offensichtlich ziemlich ausdifferenziert zu haben zwischen Ballungsräumen, den paar, die es da gibt, und dem ländlichen Raum.
Damit haben wir es, glaube ich, ganz gut schon so gedanklich im Kopf und auch so ein bisschen auf der Zunge, nachdem ihr so schön über die Shrimp and Grits gesprochen habt. Und jetzt brauchen wir auch noch den richtigen Sound, um alle gemeinsam in das North Carolina eintauchen zu können, was ihr da erlebt habt in den letzten Tagen. Und der kommt hier. Autorennen sind tatsächlich sehr beliebt in North Carolina und auch so eine Art kulturelles Aushängeschild des Bundesstaats, kann man sagen, oder?
Ja, wir waren da auf einer Kurzrennstrecke.
Das sehr kurz.
Also vier Kurven, so wie wenn ich früher 800 Meter Lauf gemacht habe auf dem Sportplatz irgendwie. Aber im Ernst, also das war absolut irre. Das war wirklich ein Riesenspektakel, ein Riesenzirkus. Kunterbunt und hat laut, vor allem laut, ich habe irgendwann Kopfhörer aufgesetzt, aber absolut irre Veranstaltung.
Könnt ihr das nochmal für mich so ein bisschen beschreiben, wieso so irre? Also ich bin ehrlicherweise, ich glaube, in meinem Leben noch nie bei einem Autorennen gewesen, geschweige denn in North Carolina oder überhaupt in den USA.
Also mich hat das stark an die Rodeos erinnert, die ich, was weiß ich, weiter im Wilden Westen so gesehen habe. So eine relativ kleine Bahn, wo in erster Linie Einheimische kommen, freitagabends oder samstagabends, um ihre Freunde und Verwandten anzufeuern. Also Touristen verirren sich da nur sporadisch hin. Das ist komplett unglamourös. Das lebt wirklich davon, dass hinter jedem von diesen Fahrern eine ganze Truppe von angeheirateten oder blutsverwandten Schraubern steht, die an diesen Gefährten rumbasteln. Wir haben da mit einer jungen Frau gesprochen, die uns erzählt hat, dass sie ein Jahr lang an ihrem Geschoss da gearbeitet hat. Das war vage noch, erinnerte das noch an einen Honda Civic. Es war also eine Limousine, wie man sie eigentlich kauft, aber eben total mit Stahl verstärkt. Ein Cockpit, wo man nicht drin sitzen will, weil es extrem unbequem aussah. Alles fürchterlich laut, hat grässlich gestunken. Also das waren wirklich keine reiche Leute-Veranstaltung, sondern das war sehr, sehr erdig.
Ich fand einfach so wahnsinnig beeindruckend, mit welcher Begeisterung die da waren. Also die Abigail Reimer, von der Katrin gerade gesprochen hat, die ihr Auto umgebaut hat, ein Jahr lang, die hat uns erzählt, ja, sie kommt hier immer hin. Sie hat da auch ihren Mann kennengelernt. Und weil sie da halt einfach immer sind, haben sie auch ihre Hochzeit da gefeiert, auf der Rennstrecke. Also es war so richtig, wie man das in Deutschland vielleicht kennt von der Begeisterung für einen Fußballverein, wo die Leute dann auf dem Anstoßpunkt oder auf dem Elfmeterpunkt heiraten, weil es jetzt einfach unbedingt so sein muss oder so. So kam mir das vor. Also die waren halt total begeistert. Die haben auch gesagt, ja klar, stecken wir da eine Menge Geld rein. Aber das ist halt hier unser Hobby, unsere Gemeinschaft, unsere Friends, Family. Da waren auch wirklich, wirklich viele Kinder. Ich war ein bisschen beruhigt, dass die auch alle Kopfhörer auf hatten, weil es wirklich super laut war. Aber wir sind ja kurz vor Halloween und deswegen war das halt eben auch so eine Halloween-Veranstaltung. Also die waren auch alle verkleidet, hatten irgendwelche Hexenhüte auf oder Masken auf und sind da rumgelaufen, haben auch Süßigkeiten gesammelt, Trick or Treat. Mhm. Also es war so eine richtige, es war eine tolle Stimmung. Klar sind die da Rennen um die Wette gefahren, aber es war jetzt nicht so aufgeheizt böse Konkurrenz, sondern es war wirklich so ein Familienfest.
Deshalb habt ihr eine davon auch ganz besonders kennengelernt, nämlich die Familie Wade. Und da hören wir mal, was Tracy Wade denn über ihre Familie sagt.
Family is absolutely everything, and it is so important to know that two weekends out of the month, even though we live right down the road from each other, that we're spending something doing an event, doing something that everybody loves and has a different part in.
Da können wir es also nochmal hören. Sie erzählt, die leben eigentlich nicht weit voneinander entfernt, die Familienmitglieder, aber es ist wichtig, zweimal im Monat geht's da auf die Rennstrecke, oder?
Genau, das ist das, was sie uns so erzählt haben. Das ist dann ein Ereignis, das die Familie auch zusammenhält. Ne, jeder hat da eine unterschiedliche Funktion, gerade in der Familie Wade, mit der wir unterwegs waren. Besagte Tracy, die ist dann mehr im Marketing. Der Vater ist ein sogenannter Spotter, der steht auf einem der Türme und gibt dann den rennfahrenden Familienmitgliedern Kommandos oder Informationen. Der Sohn fährt, der Schwiegersohn fährt und Mutter Janet sitzt auf der Tribüne und feuert an und kennt auch irgendwie Gott und die Welt.
Jetzt haben wir ja so einen kleinen Eindruck von diesem großen Hobby von Familie Wade und vielen anderen Familien in North Carolina in verschiedenen Orten bekommen. Wie kriegen wir den Bogen zur Wahl, die ansteht? Wie kriegen wir den Bogen dazu, wie das mit Politik zu tun hat?
Also ich würde mal sagen, auf dieser Rennstrecke Wahlergebnis für Trump 95%.
Ja, bin dabei.
Easy. Also ich habe jetzt keinen gesehen, der sich jetzt Trump irgendwie auf die Motorhaube gesprayt hätte, aber sie hatten Fahnen, sie hatten Mützen und es war kein offizielles Party-Event, ja. Also das war einfach ein ganz normales Familien-Event, aber du siehst einfach, die Leute sind sehr überzeugt von Donald Trump und das tragen sie halt dann auch auf ihren T-Shirts und auf ihren Jacken und auf ihren Sitzkissen und weiß der Geier, wo man überall Donald Trump draufdrucken kann mittlerweile. Und das liegt vor allem daran, oder was sie halt alle umtreibt, sind die Preise. Und natürlich auf einer Rennbahn besonders die Benzinpreise. Da haben wir danach gefragt und dann haben uns ganz viele gesagt, ja, Leute, vor 4, 5 Jahren haben wir $1,15 pro Gallone gezahlt. Also Gallone, knapp 4 Liter, ja. Und jetzt sind wir bei $3,70. Aus deutscher Sicht ist es immer noch ein Witz, ne? Mhm. Ganz klar.
Ja, wobei ich jetzt mich nochmal einschalten muss. Also Gudrun, da waren ja auch viele gefühlte Wahrheiten dabei. Wir haben ja alle getankt in North Carolina. Ne, der Sprit kostet da inzwischen 2,85 und dass er 1,50 gekostet hat, das war vielleicht 2016, als Donald Trump ins Amt gekommen ist. Also ne, die Leute merken sich offensichtlich, das konnte man ganz gut erkennen, dass es Sprit einmal sehr, sehr teuer war und unter Trump billiger war. Und die Summen, die da genannt werden, sind da zum Teil auch Fantasiesummen. Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen geärgert, aber ich habe die Klappe gehalten.
Das stimmt schon, aber das ist ja trotzdem deren gefühlte Wahrheit. Formulieren wir es mal so. Und deswegen sagen die natürlich alle, und Rennsport ist halt ihr absolutes Hobby. Mhm. Und deswegen liegt es halt nahe, über die Benzinpreise zu sprechen, weil die Benzinpreise ganz grundlegend natürlich in den Vereinigten Staaten immer so eine Art Thermometer sind vor der Wahl auch. Also es wird über den Benzinpreis, das ist quasi so der Indikator. Und deswegen haben wir halt mit vielen über den Benzinpreis gesprochen, beziehungsweise viele haben gesagt, sie ärgern sich drüber. Da mischte sich das auch alles irgendwie so zusammen, ja. Also dann war so für mich auch die Frage, ja, aber warum ist es denn jetzt so teuer für euch zu tanken? Und da sagte mir halt die Janet Wade,
die Mutter,
sagte dann so, ja, ist ja ganz klar, weil die haben uns ja den Green Deal eingebrockt. Jetzt sollen wir ja alle E-Autos fahren und das wollen wir ja überhaupt nicht.
Most of us, and I do believe this, are not interested in electric cars. We are interested in reasonable gas prices because gas affects everything.
Ja, also es war sehr klar, Umweltschutz ist uns auch Hupe, sondern wir wollen halt, wir sind die Autofahrernation. Ich finde, das hat man halt einfach so deutlich gemerkt, ja. Amerika und Autos ist irgendwie so untrennbar miteinander verbunden.
Und diese Familie Wade, die habt ihr ja nicht nur da auf der Rennstrecke begleitet, sondern ihr wart mit ihnen zusammen auch noch bei einem Gottesdienst in der Kirche, denn die gehören einer Baptistenkirche an. Und in diese Kirche, da beamen wir uns gedanklich jetzt auch mal hin. Da kann ich euch gleich erzählen, ich bin nicht nur noch nie bei einem Autorennen gewesen. Ich bin auch noch nie bei einem Gottesdienst gewesen. Katrin, ich glaube, wir hatten da schon mal was am Laufen. Genau.
Ja,
da gab es schon mal eine Verabredung. Aber ja, vielleicht könnt ihr das für mich und für alle, denen es ähnlich geht wie mir, auch nochmal beschreiben. Wie kann ich mir so einen Gottesdienst vorstellen in einem kleinen Örtchen in North Carolina?
Also diese Kirchengemeinde ist gar nicht so klein. Also wir waren überrascht, wie brechend voll der Parkplatz an diesem Sonntagmorgen war und dass dieser ganze Gebäudekomplex, muss man sagen, auch bevölkert war von vielen Menschen. Da gehen Kinder und Erwachsene morgens zur Sonntagsschule, da wird über die Bibel gesprochen und anschließend gibt es Gottesdienste. Die sind nicht
drei
so, wie ich
Stück,
das zum Beispiel...
Drei genau, die, und Stück die sind nacheinander.
Ja, aber da geht man ja nicht alle drei hintereinander hin, sondern man sucht sich eben einen aus, der zum persönlichen Tagesablauf passt. Aber diese Gottesdienste haben nichts mit dem zu tun, was ich so kenne aus der evangelischen Kirche oder bei den Lutheranern hier in den USA. Also es gibt keine Liturgie, es gibt kein Abendmahl, es gibt auch keine Predigt im eigentlichen Sinne. Die Bibel wird nicht ausgelegt. Die Bibel wird bei diesen Baptisten, die sehr, sehr, sehr konservativ sind, wörtlich genommen. Und der Pastor, mit dem wir da auch zu tun haben, mit dem wir uns auch später unterhalten haben, der erklärt die Bibel. Das heißt, unsere Janet Wade und auch ihre Tochter und viele andere um uns rum, die hatten ihre persönliche Bibel mit. Die wurde dann aufgeschlagen, nach drei Liedern vorne, zwei Liedern hinten. In der Mitte die Bibel aufgeschlagen und dann haben die sich Notizen gemacht in Bezug auf das, was der Pfarrer ihnen da erklärt hat. Die Baptisten sind eine der stärksten Kirchengemeinden im Süden und in North Carolina sind das ungefähr so 25% der Gläubigen, die da hingehen. Die sind extrem konservativ. Da ist es unvorstellbar, dass eine Frau Pfarrerin ist, da sind im Kirchenvorstand nur Männer. Es ist ganz, ganz klar, die Frau hat hier eine dienende Funktion und die Bibel wird sehr wörtlich genommen. Ein Mann nimmt sich eine Frau, ne, er verlässt seine Eltern, er tut sich mit der Frau zusammen und so weiter und so fort.
When God created us in his image, he created us male and female. We don't have to like make that up or, you know, manipulate it or massage that message. We just go back to the Bible and that's what the Bible says.
Das war eben der Pastor Kevin Club, der ist seit 30 Jahren der Pastor. Der stand eben oben auf dieser Bühne und hat diese Bibelstelle, die er sich eben ausgesucht hat, erläutert und alle anderen saßen wirklich da unten, wie Katrin gesagt hat. Es war wie, eigentlicherweise war es ein bisschen wie eine Uni-Vorlesung, weil alle mitgeschrieben haben. Mhm. Ich dachte, was machen die denn jetzt da? Und er hat auch wirklich wie mit einer PowerPoint-Präsentation die wichtigsten Botschaften einfach auch nochmal auf so einen riesen Monitor gebeamt. Nämlich, hier geht's jetzt um Obedience und um Submission. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten und habe viel geatmet beim Folgen der Veranstaltung.
Also so viel wie Gehorsam quasi.
Uiuiui, ja, also da ging's viel um Unterwerfung und um Gehorsam und so, da habe ich jetzt nicht so ein Thema mit. Aber es war eine total spannende Erfahrung. Also wir saßen auch bequem, also es war jetzt auch nicht so katholisch mit Hinknien und irgendwelchen so, sondern wir saßen sehr bequem in ehrlicherweise einer umgebauten Turnhalle. Die Basketballkörbe hingen da auch noch. Also wenn die Jugendarbeit machen, machen sie das auch gleich noch damit und so. Und wie Katrin sagt, es war voll, es waren viele Familien da. Die waren da alle sehr, sehr, sehr dabei. Ich fand, Also mir hat am besten das Singen gefallen. Die haben sehr, sehr schön gesungen, auch so dreistimmig und so. Das hat mir am besten gefallen.
Und das Interessante war, wie bestellt, ne? Wir kommen da rein und er macht eine Ankündigung in eigener Sache. Der Kirchenvorstand hat sich offensichtlich mit dem Thema Wahlen beschäftigt und hat sich vorgenommen, den Gläubigen etwas auf den Weg zu geben. In North Carolina kann man jetzt ja schon wählen gehen, Early Voting. Und sie haben ausdrücklich keine Wahlempfehlungen abgegeben, weil sie sagen, das ist Privatangelegenheit, das muss jeder für sich entscheiden. Aber der Hinweis war eben so glasklar: Guckt euch die Bibel an, was steht in der Bibel drin, woran glauben wir, und dann betet noch ein bisschen und trefft dann eure Wahlentscheidung. Und diese Passage, die wir da eben ja gehört haben, geht ja schon sehr stark in diese Richtung. Mhm. Ne? Also das Leben beginnt mit der Zeugung. Gott hat Mann und Frau geschaffen. Und das ist ganz, ganz klar, alles, was die Demokraten an Lebensmodellen, Stichwort Homo-Ehe, Transgender, Abtreibung, sich in ihre Wahlprogramme reingeschrieben haben, ist für diese Menschen vom Bösen.
Ganz schlimme Sünde, ganz schlimme Sünde.
Und wir wissen ja tatsächlich auch, ich meine, North Carolina besteht, wie ihr gesagt habt, logischerweise nicht nur aus Menschen, die zur Baptistengemeinde gehören, aber wir wissen, die Leute dort haben in den letzten Jahren mehrheitlich republikanisch gewählt. 2012, 2016 und 2020 haben die Republikaner da gewonnen. 2008 dann einmal kurz die Demokraten zur ersten Amtszeit von Barack Obama und davor auch wieder jahrzehntelang die Republikaner. Jetzt habe ich ja aber am Anfang gesagt, die Demokraten haben doch Hoffnung, dass das in diesem Jahr anders sein könnte. Was gibt ihnen denn diese Hoffnung?
Wenn man sich im Moment die Meinungsumfragen anguckt, ist der Vorsprung in North Carolina für Donald Trump immer noch im Bereich der Fehlermarge, dieser Fehlergrenze. Das kann sich also in die eine und in die andere Richtung entwickeln. Aber North Carolina grenzt ja an Virginia an. Und das ist ein Staat, der sich in den vergangenen Jahren sehr stark Richtung Demokraten entwickelt hat. Da ziehen Leute hin, die gut ausgebildet sind, die gut bezahlt werden. Die arbeiten dann zum Teil in Washington D.C. und pendeln dahin. Da gibt es so ein paar Metropolen, Gegenden, auch mit großen und wichtigen Universitäten. Und so frisst sich, denn ich das mal in meinen eigenen Worten, diese Liberalisierung von Norden nach Süden auch schon eben in Richtung North Carolina. Da, wo wir waren, haben wir auch Demokraten getroffen. Am Wahllokal standen zwei versprengte Frauen.
Die waren tapfer.
Und sagen, ach genau, die Formulierung, die sie benutzte, die eine Frau war, we are outnumbered. Also wir sind hier ganz klar in der Minderheit. Mhm. Sie waren aber trotzdem optimistisch, weil sie immer wieder hören, dass nicht alle mit Donald Trump einverstanden sind. Aber in der Gegend, wo wir da waren, obwohl es auch eine sehr touristische Gegend ist, und die vom Tourismus sehr stark leben, ist ganz klar, das ist noch ein langer Weg, bis da Demokraten aus ihrer Minderheitenrolle rauskommen können.
Und was ich einfach so faszinierend fand, weil wir wirklich mit vielen Leuten gesprochen haben, auf der Autorennbahn, nach der Kirche und dann eben auch vor diesem Wahllokal, war, dass ganz viele Leute, mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, ja Moment, also ich finde Donald Trump als Typ, ich finde ihn ganz furchtbar. Ich möchte nicht, dass meine Kinder, also gerade die streng Gläubigen, ja, ich möchte nicht, dass meine Kinder den Wortschatz verwenden, den der verwendet. So. Ich möchte, natürlich ist der Mann in meinen Augen ein absoluter Egoist oder ich sehe, dass der Frauen schlecht behandelt oder ich finde, der ist ein absoluter Narzisst. So. Und wenn man dann sagt, ja, aber wie geht das denn mit euren christlichen Werten oder mit euren Werten überein? Und dann sagen die alle, ja, das stört uns auch. Das ist auch nicht perfekt. Aber, und das ist das Entscheidende, aber wir brauchen einen, der das hier wirtschaftlich auf die Reihe kriegt, weil alles so teuer ist. Wir haben über den teuren Benzinpreis am Anfang gesprochen. Die reden auch über hohe Lebensmittelpreise. Die Janet, mit der wir gesprochen haben, sagt, sie geht mit Coupons. Sie schneidet Coupons aus der Zeitung, so Rabattgutscheine und geht damit einkaufen, um Geld zu sparen. Die sagen, es ist alles in ihrer Wahrnehmung, Katrin, natürlich, klar, in ihrer Wahrnehmung, so, so viel teurer geworden, dass sie jetzt jemanden brauchen, der das Ganze wirtschaftlich wieder auf die Reihe kriegt. Und da hat einer ganz klar gesagt, wir brauchen für die Vereinigten Staaten eigentlich keinen Präsidenten, wir brauchen einen CEO, also einen Geschäftsführer, der uns wirtschaftlich nach vorne bringt.
Da krümme ich mich natürlich immer so ein bisschen, wenn ich diesen Satz höre, oder die Regierung oder das Land muss wie ein Unternehmen geführt werden. Natürlich ist ein Land kein Unternehmen. Ne? Wir wissen, die Aufgabe einer Regierung ist es unter anderem, jedenfalls nach unserem europäischen Verständnis, auch Unterschiede auszugleichen oder Chancen zu verbessern oder für Infrastruktur zu sorgen oder die Umwelt zu schützen, also Sachen zu machen, die vielleicht gar keinen messbaren Wert haben. Aber wenn man das so wie Donald Trump eben immer nur in Geben und Nehmen und in Geldwerte aufrechnet, kommt man nach unserem europäischen Staatsverständnis ja nirgendwo hin. Aber viele Amerikaner wollen eben genau das. Das, was kein Geld bringt, das canceln wir. Die Leute, die sich nicht durchsetzen können und die Leute, die zu schwach sind, haben halt einfach irgendwie Pech gehabt und eine gesetzliche Krankenversicherung, das ist schierer Sozialismus, das brauchen wir sowieso gar nicht. Also mir tut das körperlich weh, das zu hören, aber das ist hier total beliebt.
Der Ehemann von Janet, J.C. Wade, der ist mittlerweile 81 und der hat es halt genau so zusammengefasst, so der Staat soll sich raushalten. Der kommt aus wirklich einfachsten Verhältnissen. Er hat selber gar keinen Schulabschluss. Er hat uns erzählt, als er 5 war, hat er angefangen zu arbeiten. Da hat er Ochsenkarren und Eselkarren gefahren, die Tabakblätter transportiert haben. Seine Farm hat einen Stromanschluss bekommen, als er 6 Jahre alt war. Und fließend Wasser, da war er 16. Bis zu dem Zeitpunkt haben sie das Wasser gepumpt im Hof. Und alles, was er sich erarbeitet hat und was sie sich erspart haben, haben sie halt einfach ihr Leben lang zusammengetragen. Aber er sagt, ich habe noch nie etwas geerbt, keiner hat mir was geschenkt, auch der Staat nicht. Aber in diesem Land hat jeder die Chance, etwas aus seinem Leben zu machen. Also auch dieses American Dream, da denken wir ja immer vom Tellerwäscher zum Millionär. Man muss gar kein Millionär werden. Aber ich habe schon den Eindruck gehabt, dass die meisten ganz stark diese Haltung oder diesen Glaubenssatz verinnerlicht haben. Jeder muss seine Möglichkeiten nutzen, um etwas bestmöglich aus seinem Leben zu machen. Und der Staat soll sich bitte raushalten.
Nochmal zurück zum Stichwort Wahllokale, weil das finde ich ja auch sehr spannend. Wir haben es gesagt, es gab bisher eine Rekordwahlbeteiligung jetzt so früh vor der Wahl in North Carolina und ihr seid vor einigen Wahllokalen auch unterwegs gewesen und habt ja gesehen, wie die Leute dahin geströmt sind, teilweise Schlange gestanden haben, um eben schon jetzt ihre Stimme abzugeben. Wie war denn da insgesamt die Stimmung? Also ich stelle mir das auch irgendwie natürlich wieder aus deutscher Sicht, wo es nicht nur zwei Parteien gibt, aber ich stelle es mir auch irgendwie unbefriedigend vor, dann jemanden zu wählen, den ich auf menschlicher Ebene eigentlich wirklich überhaupt nicht gut finde, den ich nicht sympathisch finde, aber wo ich dann sage, naja gut, politisch erhoffe ich mir davon was.
Ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen locker machen, ne? Ich glaube, die Amerikaner haben da nicht so ein Thema mit wie wir, aber bei uns treten ja auch Minister im Zweifel zurück, wenn sie das falsche Briefpapier verwenden. Also das ist hier nicht so, da ist man entspannter. Mein Eindruck von den Wahllokalen war, wir haben auf dem Weg nach Hause an 3 verschiedenen Wahllokalen angehalten, überall war unfassbar viel los. Hier ist es ja so, wenn man seine Stimme abgibt, kriegt man hinterher so einen Aufkleber, I voted, und den tragen auch alle ganz stolz. Also ein bisschen wie Kindergeburtstag, aber die finden super. Und an 2 dieser 3 Wahllokale waren die Kleber schon aus. Na. Da waren schon so viele da, es gab auch schon keine I voted Aufkleber mehr. Und ganz bezaubernd fand ich, wir waren an so einer Feuerwehrwache, die umfunktioniert war zum Wahllokal, und da stand eine Dame draußen mit Kuhglocke. Und die hat immer geläutet, wenn ein Erstwähler kam. Es wurde total gefeuert, zum ersten Mal gewählt, yay! Und dann wurde die Kuhglocke geläutet. Das war, also man hat wirklich gemerkt, da war richtig was los, weil es war unter der Woche, unterm Tag, trotzdem kamen die Leute ohne Ende.
Und ein Thema, über das wir auch noch sprechen müssen, wenn es jetzt um North Carolina geht, ein Thema, was vielleicht auch Auswirkungen darauf haben kann, welche Entscheidung die Leute im Wahllokal treffen, ist ja Hurricane Helene. Ein Thema, über das in North Carolina wahrscheinlich vor ein paar Monaten noch niemand nachgedacht hat. Aber dieser Hurricane hat Teile des Bundesstaats im September verwüstet und ist eben auch zum politischen Gesprächsthema geworden. Inwiefern hat das noch eine Rolle gespielt, zumindest in den Teilen von North Carolina, die ihr dann erlebt habt?
Also da, wo wir unterwegs waren, waren wir tatsächlich 6 Autostunden von diesem Katastrophengebiet entfernt. Das war ja am Ostrand der Smoky Mountains. Wir waren am Meer. Das war sehr, sehr weit weg. Beim Autorennen haben sie einen Container aufgebaut und haben Güter, Hilfsgüter eingesammelt. Da kam aber schon gar nicht mehr viel zusammen. Das kann sein, dass da jetzt auch die höchste Welle abgeebbt ist. Das wird interessant zu sehen am Wahltag, wenn das ausgezählt wird, was dieser Hurricane mit den Leuten gemacht hat, speziell in diesen Gebieten. Da ist zum Teil ja die Infrastruktur weggebrochen. Die Leute haben Schwierigkeiten, von A nach B zu kommen. Und es hat sich ein merkwürdiges Klima aufgebaut. Offensichtlich sind da Leute unterwegs gewesen, die Lügengeschichten verbreitet haben über den Hurricane bzw. über die angeblich ausbleibende Hilfe der Regierung. Diese Geschichte, die man immer wieder liest. Wie gesagt, wir haben diese Leute nicht selber getroffen, weil wir zu weit weg waren. dass angeblich die Regierung die Häuser und das Land sich unter den Nagel reißen will und Leute Angst haben, ihre Häuser zu verlassen, weil sonst einer kommt und das alles beschlagnahmt. Also da sind ziemlich üble Geschichten im Umlauf und die Katastrophenschutzbehörde hat versucht, da mehr Klarheit reinzubringen. Also dieser Teil da oben an den Smoky Mountains, der sicherlich sowieso schon sehr konservativ war. Mal gucken, was da so passiert.
Mal gucken, was da so passiert. Ist aktuell einfach unser Motto, muss man sagen. Was wir wissen, in der Wahlnacht wird North Carolina einer der ersten Staaten sein, in denen die Wahllokale schließen. Also das heißt, vielleicht bekommen wir ja von da immerhin einen frühen Hinweis darauf, wie es so läuft für Trump und Harris.
Also ich habe irgendwo gesehen, dass es gibt ja jetzt unfassbar viele Szenarien, ne? Also diese ganzen Zahlenmuggel, die sind ja alle jetzt in den Zeitungen und im Social-Media-Kanälen und im Fernsehen unterwegs und dann gibt's ja immer so, wenn Trump diesen Bundesstaat und sie diesen, dann entscheidet sich's da und da. Und tatsächlich war jetzt auf allen Karten, die ich gesehen habe, kein Swing State so nah beieinander wie North Carolina. Also da war es wirklich, also quasi gleich. Keine Ahnung, was da jetzt noch passiert, aber es wird auf jeden Fall aufregend.
Der andere Satz, den wir immer wieder sagen.
Genau, und das, was man auch immer hört, ist eben der Satz, Donald Trump muss North Carolina gewinnen, wenn er gewinnen will. Mhm. Für Harris wäre es eine Kirsche oben auf der Torte.
16 Wahlmännerstimmen, nicht so ganz wenig.
16 Wahlmännerstimmen, 3 weniger als in Pennsylvania. Über Pennsylvania haben wir letzte Woche im Podcast gesprochen. Die Folge kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, genauso wie alle unsere älteren Folgen, wenn ihr vielleicht nochmal auffrischen wollt, wie überhaupt in den USA gewählt wird. Auch das ist kein Problem. Findet ihr alles da auf ndr.de/die-korrespondenten oder in der ARD-Audiothek. Die nächste neue Folge gibt's am Freitag, voraussichtlich dann aus Georgia, dem nächsten Swing State auf unserer Liste. Und bis dahin sage ich Danke an die Reisegruppe North Carolina, an Katrin Brandt und Gudrun Engel und natürlich auch an Daniel Dörn in der Technik.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen.
Und ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und in unserem gemeinsamen Podcast Amerika, wir müssen reden, sprechen wir nicht nur über Donald Trump.
Manchmal ruft ein Interviewpartner auch direkt bei Trump an, wie zum Beispiel Kid Rock.
Zückt sein Handy und wählt eine Nummer und nach zweimal Klingeln hat es auf Lautsprecher gestellt. Wer war dran? Donald Trump.
Oh nein, echt?
Ja. Und dann sagte Donald Trump nur, yeah, guys, treat Bob nicely, he's a good guy. Und dann war nur ein kurzes Gespräch, aber es war schon ein skurriler Moment.
Amerika, wir müssen reden. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt.